Ja, auch noch von mir einen herzlichen guten Morgen an diesem Pfingstsonntag. Stellt euch mal vor, stell dir vor, du hast mit jemandem intensiv über viele Jahre zusammengearbeitet oder gelebt, vielleicht in einem Unternehmen mit einem Chef, der in jeder Hinsicht ein großartiger, ein äußerst fähiger, ein vorbildlicher Mensch ist. Und wenn derjenige plötzlich aufhört, weggeht, dann ist das echt schlimm. Ich habe das einmal erlebt in meiner Laufbahn und das ist ein tiefer Einschnitt. So einer ist doch unersetzlich. Wie geht das jetzt wohl weiter? Bricht nicht alles zusammen? Kann es überhaupt einen Ersatz, einen Nachfolger geben und so weiter? Fragen über Fragen. Werde ich mit dem klarkommen? Genauso erging es den Jüngern Jesu, als er ihnen für sie völlig unerwartet ankündigte, er würde aufhören. Er würde gehen. Und das in einer ganz kritischen Phase, wo sie gerade erfuhren, was Jesus hier auf der Erde widerfahren würde. Sie waren völlig aufgewühlt, verwirrt, wie aufgescheuchte Hühner, könnte man sagen. Und in dieser Situation sagt Jesus ihnen auch noch so tolle Sachen wie: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Oder: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ob die Jünger überhaupt noch richtig zuhören konnten, ob sie in Gedanken nicht total woanders waren. Und ich glaube, sie fühlten sich ziemlich im Stich gelassen. Jesus musste gehen, das wissen wir heute. Er musste gehen, um seinen Auftrag hundertprozentig zu erfüllen. Aber wir wissen auch, dass er seine Leute eben nicht im Stich gelassen hat. In seinen sogenannten Abschiedsgesprächen mit seinen Jüngern, von denen uns der Apostel Johannes berichtet in seinem Evangelium, da hat Jesus den Heiligen Geist als seinen Nachfolger und seinen Stellvertreter vorgestellt und hat ihn beschrieben. Wir finden in diesen Gesprächen so eine Art Stellenbeschreibung. Und er hat um ihr Vertrauen für ihn geworben. Jesus sagte seinen Jüngern das alles vor seinem Gang zum Kreuz und vor seiner Auferstehung. Auf der einen Seite war das sicher sehr, sehr schockierend für sie, aber gleichzeitig war es äußerst fürsorglich, denn er sagte es ihnen vorher und er sagte es ihnen mit dem Versprechen, dass sie nach seinem Weggang keine Waisen sein würden. Also Menschen ohne Eltern. Im Gegenteil, sie würden sogar größere Möglichkeiten ausschöpfen können als er vorher. Und am Pfingsttag, heute vor etwa 2000 Jahren, da kam der Heilige Geist bleibend auf diese Erde. Das ist ein Ereignis, was am Anfang der Apostelgeschichte ja ausführlich beschrieben wird. Ich denke, die meisten von uns kennen das, zumindest etwas davon. Das ist ein echt spektakuläres Ereignis, was da passiert. Alle drei Personen der Gottheit werden da ganz intensiv tätig. Man könnte sagen, im Universum bewegt sich etwas. Bedeutende Veränderungen. Der Heilige Geist kommt aus dem Himmel, um hier auf der Erde, hier in Europa, in Deutschland, in Schwelm zu wirken. Und die Stelle unseres Herrn Jesus Christus einzunehmen. Er ist ja kurz zuvor in den Himmel zurückgekehrt. Und was passiert da? Er sitzt als Mensch zur Rechten Gottes im Himmel und wird quasi der Regierungschef. Er ist der Regierungschef im Reich der Himmel. Und was wir oft zu wenig beachten: Der Heilige Geist ist eine Person, eine göttliche, eine ewig existierende Person. Sie ist zusammen mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus der dreieine Gott. Das ist ganz wichtig, dass wir es mit einer Person zu tun haben. Der Heilige Geist hat Kraft, Wirkkraft, ungemein. Er hat unglaublichen Einfluss. Ja, aber er ist nicht bloß eine Kraft. Er ist nicht bloß eine Wirkung. Er ist nicht bloß ein Einfluss. Den Heiligen Geist als eine Person zu kennen, das verändert unsere Erfahrungswelt. Wir wissen das. Das ist so, wie das auch in unserem natürlichen Leben ist. Wenn ich ein lebendiges Gegenüber habe, wenn ich jemandem mit Prase in die Augen gucken kann, das ist was ganz anderes, was ich dann erlebe. Das ist mehr, das ist was anderes, als nur Meinungen und Gedanken von diesem Menschen zu kennen, zu lesen oder zu hören. Ich habe ein Gegenüber. Und der Heilige Geist hat laut dem Zeugnis der Bibel tatsächlich alle Merkmale einer Persönlichkeit. Er besitzt Wissen, er besitzt Gefühl, er besitzt Willen, er hat die Fähigkeit zu kommunizieren, zu handeln. Dazu braucht er, wie alle Geistwesen, wie Gott selbst, keinen Körper. Und er kann daher auch unbegrenzt und überall gleichzeitig anwesend sein. Das konnte Jesus hier auf der Erde nicht. Der Heilige Geist soll sich hier in dieser Welt im Hoheitsgebiet Satans um die Glaubenden, aber auch um die nicht glaubenden Menschen kümmern. Und zwar bis ans Ende dieser Weltgeschichte. Sein Auftrag ist, Menschen Satan zu entreißen und zu Gott zu führen. Menschen in eine lebendige Gemeinschaft mit Gott zu bringen und sie geistlich zu formen. Menschen ans Ziel zu bringen. Und seine Wohn- und Arbeitsstelle, das ist interessant, ist in jedem von uns Glaubenden. In jedem Glaubenden wohnt Gottes Geist. Und er wohnt in seiner Gemeinde, in der Gemeinde Jesu. Und dann ist er sehr viel unterwegs in der Welt der Nichtglaubenden und natürlich auch im Himmel. Er bewegt sich völlig frei und man kann nicht über ihn verfügen. Er ist also alles andere als unpersönlich. Er hat ganz konkret mit mir und mit dir zu tun. Und er ist auch ganz maßgeblich daran beteiligt, dass ich, Gunther, und sicher viele von euch von uns hier ein Kind Gottes wurden. Ja, natürlich, die notwendige Basis dazu ist von Jesus am Kreuz und sein Opfer und seine Auferstehung gelegt worden. Ja, aber wäre nicht der Heilige Geist in seiner Liebe zu mir, zu dir gekommen, um mich und dich in der Verlorenheit aufzusuchen, mir Tag um Tag und Jahr immer wieder zu folgen, mir Gott lieb zu machen, mich zu Gott zu ziehen und mir meine Sündhaftigkeit und den rettenden Heiland zu zeigen. Und das alles, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht wollte, nach ihm gefragt habe, ihm manchmal sogar den Rücken gekehrt habe. Also wäre er nicht da und um mich bemüht gewesen, und das eine lange Zeit, bis ich schließlich zur Einsicht kam und Jesus in mein Leben reinließ, dann wäre ich heute ein verlorener Mensch. Und du auch. Tod für Gott. Und er, der Heilige Geist, seine geduldige, seine werbende, seine unablässige Liebe hat mich lebendig gemacht. Und genauso will er mich und dich mein Leben lang lebendig halten. Aber es scheint, dass der Heilige Geist und sein Wirken für uns, zumindest für einige, immer noch ein recht unterbelichtetes Thema ist. Für mich war er das auch lange Zeit und er ist es immer noch zum Teil. Wir reduzieren ihn auch oft auf gewisse Phänomene oder auch auf Gaben. Das darf eigentlich nicht sein. Wenn die Bibel uns zu einem neuen Leben als Kinder Gottes einlädt, und das beschreibt, dann ist das ein geistliches Leben, ein Leben mit dem Heiligen Geist und unter seiner Leitung. Um es alltäglich und ganz praktisch zu leben, müssen wir diesen Geist und was er tut, kennen. und wissen, was das für mein Leben, für dein Leben bedeutet. Und wir wollen jetzt in den nächsten Minuten uns einfach mal ein paar Stellen anschauen oder ein paar Worte, die Jesus selber über ihn, seinen Nachfolger und dessen Arbeit gesagt hat. Was war Jesus wichtig, dass seine Jünger damals erfahren sollten? Wir lesen das im Evangelium des Johannes in den Kapiteln 14, 15, 16. Und wir bleiben heute mal nur bei diesen Worten Jesu. Es gibt natürlich noch viele weitere Hinweise im Neuen Testament. Wir lesen zunächst einige Verse aus Johannes Kapitel 14. Da heißt es im Vers 16, ich, Jesus, werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber, man kann auch übersetzen Anwalt, Sachwalter, Fürsprecher, Helfer, Beistand, Betreuer, Tröster geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und aus Kapitel 15 einen Vers. Ich werde euch den Ratgeber schicken, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater zu euch kommen und wird mein Zeuge sein. Und aus Kapitel 16 ein paar Verse. Ich sage euch die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen und ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überführen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Und das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern er wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Wie gesagt, ein paar Spots darauf. Zunächst gibt der Herr ihnen jemand anders an seiner Stelle. Und dann folgt dieses Wort, wir haben das am Anfang gesehen, das kann man sehr vielfältig übersetzen. Im Griechischen hat das eine wunderbare, umfassende Bedeutung. Sachwalter, Fürsprecher, Vertreter, Beistand, Helfer, Betreuer, Ratgeber, Tröster. Eine unglaubliche Fülle steckt in diesem Wort. Das will sagen, da kommt keine Verlegenheitslösung daher. Da kommt nicht einfach so eine Hilfsperson, sondern der Heilige Geist arbeitet mit einer größtmöglichen Vielfalt und auch mit einer größtmöglichen Vollmacht und Autorität. Denn sowohl der Vater, wir haben das gelesen, als auch der Sohn senden ihn. Und da dürfen wir ihm etwas zutrauen. Eines haben diese Bedeutungen gemeinsam. Da ist jemand ganz für mich da. Er will das Beste für mich. Das Griechische meint jemanden, der gerufen wurde, um an der Seite eines anderen zu stehen und auch immer zur Stelle ist, um ihm umfassend zu helfen. Mehr geht nicht. Und so auch das alte Wort Sachwalter kennen wir kaum. Da soll also jemand eine Sache, meine Anliegen bestmöglich verwalten. Will sagen, der Heilige Geist will sie zu seiner Sache machen. Er will sogar für mich kämpfen. Eltern kennen das im Verhältnis zu ihren Kindern. Und dieses Wissen, muss ich sagen, allein nimmt mir schon viele Unsicherheiten, viele Ängste, viele Nöte, dass da jemand ist, der ganz für mich da ist. Er ist da wie im täglichen Leben. Vielleicht sind heute welche unter uns, die das auch erfahren. Aus unterschiedlichen Gründen braucht ihr mal einen Anwalt oder einen Betreuer, einen Ratgeber, einen Beistand. Ich habe das lange Zeit für meinen behinderten Bruder gemacht. Es ist auch eine ganz besonders wohltuende Aufgabe des Heiligen Geistes, dass er der Tröster ist. Hier ist nicht nur der Trost in besonders oder nach besonders schmerzlichen Situationen gemeint, denke ich, sondern vor allem ein aufbauendes, ein motivierendes, ein ermutigendes und auch wiederherstellendes Begleiten in meinen verschiedensten Lebenslagen. So ein Trost tut gut und ich brauche ihn oft. Der Heilige Geist ist genau dafür da. Eine weitere Zusicherung, die Jesus gibt, er sagt, der Heilige Geist ist für immer bei uns. Er bleibt bei uns und er ist in uns. Da ist kein erneutes Weggehen. Da ist auch kein Kommen und Gehen, wie im Alten Testament das so oft war, sondern dauerhaftes Bleiben. Auf diesen Heiligen Geist ist Verlass. Jesus hat es versprochen. Und das schafft auf der einen Seite bei mir die nötige Stabilität und auch die Kontinuität, die mein Leben braucht, gerade in sehr flatterhaften Lebenssituationen. Und auf der anderen Seite kann der Heilige Geist dadurch, dass er bleibend da ist, die nötigen, aus seiner Sicht nötigen Veränderungen in meinem Leben vorbereiten und begleiten. Denn sein erklärtes Ziel ist es ja, uns Jesus ähnlicher zu machen. Wie macht er das? Indem er in uns eine geistliche Gesinnung weckt, formt, kultiviert, zu etwas Normalem macht, was dann in unserem Reden und Handeln Früchte trägt. Die Bibel nennt das einmal sehr schön plastisch, anschaulich, Frucht des Geistes. Wir kennen das alle, diese Weintraube. Ich muss ihn nur an mich ranlassen. Ich muss ihn machen lassen. Und ich muss mich immer wieder fragen, bin ich dazu bereit? Dieses bei uns bleiben ist auch ein unschätzbar großer Trost. Will sagen, ich bin nie mehr allein. Nie, egal wo, selbst wenn ich von Menschen verlassen oder auch übersehen werde. Ich bin nie mehr allein. Paulus segnete einmal die Christen in Korinth mit der gegenwärtigen Gnade Jesu, der Liebe Gottes und der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Da sind zwei Menschen zusammen, verbunden. Gemeinschaft des Heiligen Geistes, nie mehr allein. Und weil dieser Heilige Geist in mir ist, kann dieses unvorstellbare Wort Jesu auch Wirklichkeit werden, was mir oft Probleme bereitet hat, wenn er da sagt, der Vater und der Sohn werden kommen und bei mir wohnen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was das bedeutet? Gott, der Vater und der Sohn kommen zu mir und wohnen bei mir. Wie geht das denn? Das schafft der Heilige Geist. Und Jesus sichert ihn das allen zu, die ihn lieben. Vers 23 in diesem 14. Kapitel. Ich bilde mit dem Heiligen Geist eine WG. Das heißt das praktisch. Er arbeitet mit meinem Geist zusammen und will ihn prägen, steuern, verändern, sodass ich richtig denke, richtig ticke, gute Entscheidungen treffe. Und er sorgt auch dafür, dass ich von meiner Gotteskindschaft unverbrüchlich überzeugt bin. Sie wird oft in Frage gestellt. Meine eigenen Zweifel stellen sie oft in Frage. Er kann sie immer wieder in mir bestätigen und ich kann sie dadurch genießen. Heilsgewissheit. Die Bibel nennt das Innewohnen des Heiligen Geistes ganz schlicht im Geist leben. Ein Ausdruck, der uns wahrscheinlich oft Schwierigkeiten macht. Was heißt im Geist leben? Das heißt eine WG bilden mit dem Heiligen Geist. Und mein Körper ist dabei ein Haus, ein Tempel für ihn. Und da ist er nicht nur einmal eingezogen, sondern darin will er sich auch dauerhaft betätigen. In diesem meinem Haus möchte er nicht nur ein Zimmer bewohnen, schon mal gar nicht oben unterm Dach, sondern er will es möglichst ganz und ständig mit seiner Gegenwart erfüllen. Ganz ehrlich, theoretisch weiß ich das. Aber wie sieht das heute oder morgen oder übermorgen aus? Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist ist eigentlich das normale Christenleben. Das Normale. Wenn ich erwachsen oder wenn ich reif werden will. Nur leider benehmen wir uns allzu oft ungeistlich. Wir können den Heiligen Geist natürlich auch schlecht behandeln. Die Bibel spricht da relativ deutlich drüber. Wir können ihn traurig machen durch unser Verhalten. Wir können ihn beleidigen. Wir können ihn belügen. Wir können ihm sogar widerstehen und ihn unwirksam machen. Wir haben diese Freiheit. Aber es wird uns schaden. Einzeln und auch gemeinsam. Als Familie, als Gemeinde, wie auch immer. Also, wir sollen buchstäblich geistesgegenwärtig sein. Und da, wo ich nicht weiß, wie ich reden soll oder handeln, vielleicht eine sehr schwierige Situation vor mir habe, da sagt Gott mir zu, dass der Heilige Geist in mir für mich agieren will. Weil er ja schon von jeder Situation, in der wir stehen, Ende und Lösung kennt. Wir nicht. Das ist für mich unglaublich befreiend. Das macht unglaublich gelassen, entlastet. Der Heilige Geist ist so nah an mir dran, dass er sogar für mich persönlich und für dich persönlich betet. Weißt du das? Wir haben zwei göttliche Personen, die ständig für uns beten. Jesus selbst, der im Himmel beim Vater für uns eintritt, vor allem wenn wir sündigen und wenn der Satan uns verklagt, sagt die Bibel, Jesus betet. Und dann der Heilige Geist, der hier auf der Erde uns vor Sünde bewahren will und unsere Anliegen, unsere Wünsche, unsere Klagen, unsere Bitten von den ganz Vernünftigen bis zu den Unvernünftigen, von den Übermütigen bis zu den Kleinmütigen vor Gott bringt. Und selbst wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen, dann kann er das. Dann tut er das. Römer 8, das ist großartig. Ein dritter Punkt. Jesus gibt dem Heiligen Geist hier einen Namen. Oder einen Titel. Er sagt, Geist der Wahrheit. Geist der Wahrheit, was bedeutet das? Der Heilige Geist ist in sich selbst wahr. Oder Wahrheit, wahrhaftig. Er kennt selbst die Wahrheit und er möchte andere zur Erkenntnis der Wahrheit führen. Also eine umfassende Bedeutung dieses Ausdrucks. Der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe. Ja. Er ist ein Geist der Freiheit. Ja. Er ist ein Geist des Friedens. Ja. Aber Jesus nennt ihn hier dreimal Geist der Wahrheit. Warum wohl? Da kann man lange drüber nachdenken. Und ich glaube, gerade heute, in der Zeit, wo wir leben, diese Welt ist immer mehr eine Welt der Unwahrheit, der Unaufrichtigkeit, des Betrugs, des Irrtums, der Fake News, weil ihr Herrscher der Vater der Unwahrheit ist, der Geist des Irrtums, wie die Bibel ihn beschreibt. Wir sehen, wir Menschen, wir sehen und verstehen unsere Welt aufgrund unserer Sündhaftigkeit mit verführten Augen und mit verderbten Sinnen. Wir ticken eigentlich alle falsch und damit unwahr, egal ob das Philosophen sind oder Busfahrer. Und wenn wir Gott aus unserem Denken und Leben heraushalten, dann kommt schon die Schieflage. Wir machen anderen vieles vor. Wir relativieren, wir schauspielern, wir kennen auch Lebenslügen. Die Wirklichkeit Gottes ist anders. Und der Umgang mit der Wahrheit, diese ständige Gefahr von Lüge, Täuschung und Manipulation, ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, der wir uns in dieser Welt heute gegenübersehen. Gottes Realitäten zu sehen und anzuerkennen, ist wahrscheinlich eine der schwersten Dinge, die ein Mensch tun kann. Nicht die Meinungsumfragen, nicht die Mehrheiten, nicht die gesellschaftlichen Trends bestimmen darüber, was gilt, was erlaubt, was richtig oder politisch korrekt ist. Wir brauchen einen gänzlich, einen unabhängigen, einen ewigen, einen wahren Maßstab. Und das ist der Heilige Geist, der uns diesen Maßstab vermittelt. Jesus benannte vor Pilatus einmal seinen Auftrag, weshalb er in diese Welt gekommen ist, wie folgt: Ich will für die Wahrheit Zeuge sein. Und jeder, der auf Seite der Wahrheit steht, hört meine Stimme. Das war sein vornehmster Auftrag, dass sich in dieser Welt endlich Gottes Wahrheit, dass sie hineinbricht, dass sie verändert. Und er wusste, dass ihn zwar das sein Leben kosten würde, weil wir ihn schon deswegen ablehnen würden, aber er hat diese Aufgabe, diesen Auftrag bis zu Ende erfüllt. Und dann bittet er ein Kapitel weiter hier in diesem Johannesevangelium 17, den Vater: Heilige alle, die an mich glauben, durch Wahrheit. Gottes Wahrheit heiligt, sie separiert, sie macht den Unterschied. Und auch unser Umgang miteinander muss davon geprägt sein. Gottes Wahrheit macht frei. Sie bringt ungeheuchelte Liebe und sie ist Basis für jeden echten Frieden. Das kennt die Welt nicht. Die taumelt, die schleudert. Und auch wir verstehen Gottes Wahrheit oft nicht. Das, was er für richtig hält und warum. Aber wir dürfen ringen um diese Wahrheit, um ihre rechte Erkenntnis und die Anwendung in unserem Leben. Und der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, der sorgt für die Erfüllung dieser Bitte. Er leitet, wie Jesus sagt, in die ganze Wahrheit. Er kennt alle Aspekte, alle Faktoren, alle Umstände und wir nicht. Deswegen brauchen wir seine Leitung, denn wir erkennen nur stückweise. Wir verrennen uns oft, selbst bei gutem Willen, und sind schnell blind, mindestens auf einem Auge. Ein weiterer Punkt, sagt Jesus, der Heilige Geist lehrt und erinnert an alles, was Jesus gesagt hat. Wir brauchen jemanden, der uns zuverlässig unterweist. Und Gott gibt uns den Heiligen Geist als Lehrer. Das Erinnerungsvermögen der Jünger, das hat oft versagt. Aber ganz anders war das, als sie später die Worte Jesu weitergaben, erst mündlich, dann schriftlich. Das machte der Heilige Geist möglich. Er ist der Urheber aller nachfolgenden Lehren und Offenbarungen des Neuen Testamentes. Falls wir uns zum Beispiel kritisch fragen sollten, das tun ja viele, habe ich auch schon gemacht, hat sich Johannes überhaupt noch recht an die Worte Jesu erinnert oder Petrus oder wer auch immer, dann versichert er uns selbst quasi, nicht auf mein Johannes Erinnerungsvermögen kommt es an, müsst ihr euch verlassen, sondern ihr dürft dem Vermögen des Heiligen Geistes vertrauen. Er hat mir alles noch einmal gut vermittelt. Wir nennen das Inspiration. So, als wären die Worte Jesu soeben gesagt worden. Und in der ganzen Bibel haben wir es mit dem Erinnern und dem Lehren des Heiligen Geistes zu tun. Da sprechen nicht nur einfach Menschen und erinnern sich allein. Und wir können uns immer dann, wenn wir die Bibel lesen, können wir den Heiligen Geist bitten, der ja der Verfasser dieses Buches ist und bei seiner Entstehung dabei war, es uns zu erklären und es anzuwenden. Und nur er ist auch in der Lage, mich an Worte Gottes zu erinnern, die zu meiner individuellen Situation passen und sie beleuchten, damit sie das tun, wozu Gott sie gegeben hat. Lesen muss ich Gottes Wort schon selbst. Aber selbst wenn ich es vergesse, der Heilige Geist ist auch ein Anwalt der Vergesslichen. Wisst ihr, dass wir mit Hilfe des Heiligen Geistes den wahren Gott und sein Wesen etwas kennen dürfen? Dass wir einordnen können, was passiert in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, woher und wohin die Reise geht, das gibt einen ganz anderen Durchblick, eine ganz neue Perspektive. Etwas, was uns sonst ohne diesen Heiligen Geist verschlossen bleibt. Und das verändert mich in meiner Beziehung zur Welt, zu den Umständen, zu all dem, was mir begegnet. Das verändert mich. Jesus sagt weiter auch, der Heilige Geist ist ein Zeuge und er wird vor allem von mir zeugen, von mir Jesus. Und er wird sagen, was er im Himmel hört. Der Heilige Geist ist ja in der göttlichen Dreiergruppe ein Insider. Der kennt alles. Der kriegt auch alles mit. Der gestaltet auch mit. Der ist nicht nur ein Ohren- und Augenzeuge dessen, was im Himmel vor sich geht, ging und kommen wird. Er ist auch aktiv beteiligt. Wenn zum Beispiel der Heilige Geist hört und sieht, was Jesus über mich denkt, was er für gut hält, was er mir rät, was sein Wille ist, dann will er das meinem Geist übermitteln, damit es von hier ins Herz geht und auch zu meinem Willen wird. Somit gibt er etwas Göttliches an uns weiter. Er verbindet quasi Himmel und Erde in mir. Das ist großartig, das ist wunderbar. Aber hast du dafür eine auf Empfang geschaltete Antenne? Ich muss sagen, oft nein, ganz woanders. Unsere Gedankengänge sind ja durch die Sünde entstellt und verdunkelt. Selbst unsere besten Vorsätze leiden darunter. Wir kennen zwar oft gute Fragen, aber wir haben kaum Antworten. Wir wären auf uns selbst geworfen, wenn nicht der Heilige Geist kommt, immer wieder und unserem Geist aus der Gegenwart Gottes göttliche Gedanken bringt. Und die können wir sogar in seinem Wort schriftlich nachlesen, nachprüfen. Ein weiterer Punkt, den Jesus auch sagt, ist, dass der Heilige Geist die Welt überführt. Er sagt auch etwas zu dem Wirken in der Sphäre der Nichtglaubenden. Die Jünger Jesu haben ja den Auftrag erhalten, in einer gottlosen Welt die Menschen zu bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Aber wer sind wir schon? Wer hört uns? Wir bräuchten dazu eigentlich einen überall tätigen, geschulten Anwalt. Jemand, der das kann, was ein Anwalt vor Gericht erreichen muss, nämlich die anderen, die Gegenseite von ihrem Unrecht, von ihrem unrechten Handeln oder Sein zu überführen. Wir selbst schaffen das nicht auf uns, auch nicht durch noch so kluges Argumentieren. Schaffe ich es nicht und wir brauchen es auch nicht, denn das kann der Heilige Geist. Dafür ist er da. Und er ist in der Tat solch ein Anwalt, sozusagen der himmlische Staatsanwalt im laufenden Prozess Gottes gegen die Welt, auch die fromme Welt und ihren Herrscher Satan. Und er ist dabei überall gleichzeitig am Werk, auch hier in Schwelm. Meist aber völlig unabhängig von uns, Gott sei Dank. Er will ungläubigen Menschen zeigen, was wirklich abgeht in dieser Welt. Und ihre Herzen erreichen und gewinnen. Und er will besonders in drei Punkten ihre Augen öffnen. Wir lesen das auch hier im 16. Kapitel. Wie schrecklich die Sünde dieser Welt ist. Und zwar nicht die moralischen Sünden, das ist das Eigenartige, was Jesus hier betont. Nicht die moralischen Sünden sind entscheidend, sondern die Menschen werden verloren gehen wegen der Sünde. ihrer Ablehnung Jesu. Du gehst verloren, weil du Jesus ablehnst, wenn du von ihm gehört hast oder ihn sogar kennst. Er ist der Einzige, der aus dieser Welt herausretten kann. Und der Heilige Geist will nicht, dass Menschen an ihrem Unglauben zugrunde gehen. Oder er will überführen, wie angemessen die Gerechtigkeit Gottes ist. Gott hat Jesus zum Herrn und zum Christus gemacht, bezeugt das Petrus in seiner Pfingstpredigt. Er, der zur Rechten des Vaters erhöhte, der einzige Gerechte, der Gottes Ansprüchen in allem entsprochen hat, er ist, der das Sagen hat. Und wir dürfen frei sein in diesem Prozess, wenn wir an Jesus glauben, der für uns alles getan hat an unserer Stelle, um unsere Sünde wegzuschaffen. Und Gott ist gerecht, wenn er unterscheidet zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden. Und die dritte Sache, die der Heilige Geist überführt, ist das vorstehende Gericht. Wenn diese Welt ein Ende findet und Satan nach seiner Niederlage durch Jesu Kreuz und Auferstehung auch endgültig verurteilt wird. Und das gleiche Schicksal wird alle erwarten, die nicht an Jesus glauben. Wir brauchen eine Rettung. Also hier spricht Jesus drei Aspekte an, die bei einem göttlichen Prozess bedeutsam sind, wo es um Anklage, Freispruch oder Verurteilung geht. Und diese Aspekte machen den Ernst der Lage klar. Und sie dürfen auch im Evangelium nicht verschwiegen werden. Aber auch, wenn hier nicht die rettende Liebe Gottes erwähnt wird, das Ziel des Heiligen Geistes ist immer eine radikale Lebenswende, auf die ein liebender Vater wartet. Bild des verlorenen Sohnes kennen wir alle, offene Arme. Aber umkehren in diese Arme, der Vater wartet. Und es ist Ziel, eine Neugeburt, die Gottes Liebe uns schenken will. Und ich darf mal fragen, hast du, wenn du Jesus noch nicht kennst, ihm nicht vertraust, nicht an ihn glaubst, hast du dieses Wirken in deinem Herzen, vielleicht in den letzten Tagen, vielleicht schon länger her, irgendwo mal gespürt? Hat er irgendwie dein Gewissen angesprochen, dieser Geist der Wahrheit? Und wie reagierst du darauf? Wie reagierst du darauf? Lass Gottes Geist dich überführen. Das bringt Heil. Ein letzter Punkt. Der Heilige Geist offenbart Zukünftiges und er macht Jesus groß. Einer der schönsten Sätze, die ich im Evangelium kenne. Er macht mich groß. Er will mich verherrlichen. Was ist nicht schon alles über die Zukunft spekuliert worden und unter Berufung auf den Heiligen Geist? Man hat sich schon oft und viel geirrt. Aber der Geist möchte nicht unsere Neugier befriedigen, sondern uns helfen, dass wir die Ereignisse um uns herum richtig einordnen, unter einen himmlischen Blickwinkel bringen. Denn er ist ja selber das Pfandrecht, die Anzahlung Gottes für unsere himmlische Zukunft. Eigentlich will der Heilige Geist uns auf das Wiederkommen Jesu vorbereiten und das, was dann unter seiner Regierung passiert. In der Offenbarung 19,10, da heißt es, dass die prophetische Botschaft, die der Geist Gottes gibt, ist, den Satz habe ich immer überlesen, die prophetische Botschaft ist das Zeugnis über Jesus. Nicht die Enthüllung der Dinge, die kommen. Das Zeugnis über diesen Sohn Gottes und den Menschen im Himmel. Es geht um ihn. Und ich glaube, er will uns den Himmel mit Jesus so richtig schmackhaft machen. Und er sehnt sich auf die künftige Herrlichkeit der Kinder, der Söhne und Töchter Gottes und ihrer Verwirklichung. Römer 8 redet da sehr deutlich. Der Heilige Geist wird immer Jesus an die erste Stelle setzen und dafür arbeiten, dass er als Herr anerkannt und angebetet wird. Das meint das Wort verherrlichen. Und wo immer auf dieser Welt Jesus groß gemacht wird, sein Name und sein Werk gepriesen wird und seine Herrschaft anerkannt wird, da können wir davon ausgehen und uns freuen, dass es sich um ein Wirken des Heiligen Geistes handelt und um unsere Brüder und Schwestern. Ich habe das schon sehr oft erfahren, auch im Ausland. Das ist beglückend. Und dabei nimmt sich der Heilige Geist ganz zurück. Wir kennen dieses Bild von Johannes, ich muss abnehmen, er muss wachsen, so ähnlich. Er nimmt sich ganz zurück. Es heißt hier im Kapitel 16, er wird nicht aus sich selbst reden oder von sich selbst reden. Er nimmt sozusagen eine Botschaft, er nimmt sozusagen entgegen und gibt sie an uns weiter. Es ist sicher richtig, die Wirksamkeit des Heiligen Geistes mehr zu betonen und sie in Anspruch zu nehmen, als manche von uns das gewohnt waren oder noch sind. Aber der Heilige Geist selbst will, so scheint es, in der Regel überhaupt nicht spektakulär auftreten oder verehrt werden, sondern alle Ehre Jesus geben. Der Heilige Geist, sagte mal jemand, ist in wunderbarer Selbstvergessenheit von Jesus erfüllt. Und sein Zeigefinger weist immer auf diesen Jesus hin. Denn er weiß ja, er hat es ja selbst am Anfang so mitbeschlossen im Himmel. Er hat es miterlebt. Jesus Christus hat eine ganz eigenartige, einzigartige, eine besondere Herrlichkeit. Und er hat sie sich verdient durch sein Werk am Kreuz. Zwischen seinen vielen Worten über den Heiligen Geist und auch noch andere Themen sagte Jesus seinen Jüngern, warum er ihnen das alles sagt. Das fand ich sehr interessant. Ist mir auch noch nie so aufgefallen. Er sagt, erstens, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Wörtlich heißt das, damit ihr nicht verwirrt oder verunsicher werdet, euch nicht ärgert oder zu Fall kommt. Und zweitens, ich sage es euch, damit ihr in mir Frieden habt. Und das gilt auch für mich und für uns, die wir Jesus nachfolgen. Hast du Probleme mit dem christlichen Glauben im 21. Jahrhundert? Dann danke Gott im Namen Jesu, dass er seinen Geist in dir wohnen lässt. Und bitte Gott im Namen Jesu, dass sein Geist dich neu erfüllt, berät, in die Wahrheit führt, tröstet, fest, mutig, zuversichtlich macht. Und hast du Angst und Unruhe über die Zukunft, ob alles wohl ein gutes Ende nimmt in meinem Leben und überhaupt? Dann danke Gott im Namen Jesu, dass er seinen Geist in dir wohnen lässt. Und bitte Gott im Namen Jesu, dass sein Geist dein Herz flutet, überflutet, er dir mehr von Jesus zeigt und deine Sorgen durch den allen Verstand übersteigenden Frieden Gottes wegnimmt. Amen. Zu einer der Aufgaben des Heiligen Geistes gehört es sicher auch, dass er uns immer wieder an das Sterben, das Auferstehen Jesu erinnert. Und wir dürfen das tun, indem wir das Brot brechen und von dem Saft der Trauben trinken. Das hilft uns. Wie gesagt, wir sind vergessliche Leute und der Heilige Geist ist der Anwalt auch der Vergesslichen. So habe ich das mal gelesen. Und wir dürfen immer wieder diese Zeichen, die Jesus uns selber hinterlassen hat, es war ja kurze Zeit nach diesem Gespräch, dass er gesagt hat, so, Jetzt gebe ich euch etwas, wo ihr euch an mich erinnern könnt, wenn ich selbst persönlich nicht mehr da bin. Aber mein Geist ist da und er macht auch Brot und den Saft der Trauben immer wieder lebendig, in dem Sinne, dass wir daran denken, Herr, das ist die Basis von allem, danke. Und so wollen wir auch heute uns neu daran erinnern, dass er es ist, der uns errettet hat, dass er es ist, dem alle Ehre und Herrlichkeit gebührt. Und ich darf jeden dazu einladen, oder wir dürfen jeden dazu einladen, der sagen kann, jawohl, Jesus ist mein Herr. Ich glaube an ihn. Er ist für mich gestorben, aber auch auferstanden. Er ist im Himmel für mich tätig und sein Geist lebt in mir und ich darf mit ihm leben. Halleluja. Wir beten. Stehen wir dazu auf, soweit wir können. Herr Jesus Christus, du hast uns diesen wunderbaren Geist als deinen Stellvertreter, deinen Nachfolger hier auf der Erde geschickt, auf diese Erde geschickt, damit wir lebendige Menschen seien, in denen du wirken kannst, die du verändern kannst, dir ähnlicher machen kannst, die dich erwarten, die mit dir leben. Danke dafür. Und danke, dass wir auch dadurch immer wieder neu erinnert werden, belehrt werden über das, was am Kreuz passiert ist, was du getan hast, wie weitreichend das ist und wie persönlich für mich, für jeden Einzelnen. Danke für deine Retterliebe, Herr. Danke für deine Auferstehung, für deine Herrschaft im Himmel, für dein Wiederkommen. Danke für all das, was du getan hast. Und wir wollen jetzt dankend und preisend uns daran erinnern, wenn wir von diesem Brot, was dein Leib darstellt, und dem Saft der Trauben, was uns an dein Blut erinnert, wenn wir davon nehmen. Danke, danke, Herr. Amen.